So wie ich jedes Mal immer gleich anfange und ich mir überlege, ich könnte mal einen anderen Einstieg wählen, Bibelstunden oder so Predigt, so ist auch bei jeder Einheit, glaube ich, fange ich auch immer gleich an. Aber ich wüsste auch nicht, wie ich anders anfangen soll. Von daher steigen wir einfach wieder ein in den Abschnitt. Wir sind wieder zurück in 5. Mose 4. Wir haben uns Vers 29 angeschaut. Wenn es heißt, wenn das Mose prophezeit, und wenn ihr vom ganzen Herzen, von ganzer Seele Gott den Herrn suchen werdet, darauf bezieht sich Paulus in 2. Ich sage auch, das prophezeit hier Mose. Mose prophezeit hier nicht vom Ende der babylonischen Gefangenschaft. Um das euch zu beweisen und was es mit 2. Korinther 3 zu tun hat und dass es wirklich was damit zu tun hat, was Mose hier sagt, also was Mose hier prophezeit, wendet Paulus in 2. Korinther 3 an. Und es beginnt nicht nur, dass er sagt, das Herz muss sich zum Herrn wenden. Was er damit meint, ist, mit ganzem Herz und ganzer Seele ist, wie Mose umschreibt. Paulus sagt, wenn das Herz sich zum Herrn wendet. So, wer ist dieser Herr? Von wem das Mose, von was redet Mose hier? Guckt mit mir Vers 30 an. Wenn du in Not bist und wenn all diese Dinge dich getroffen haben, am Ende der Tage. So, auf was für einen Zeitraum bezieht sich Mose hier? Auf den Zeitraum am Ende der Tage. Wir können sagen, am Ende aller Dinge. So, von welchem Zeitraum redet er? Er redet nicht von der babylonischen Gefangenschaft, sondern von einer Zeit, wenn das Volk sich am Ende der Tage dem Herrn wendet. Ich weiß, dass manche sagen, ja genau, Israel wird sich am Ende der Tage wenden. Aber jetzt verstehen wir, um was es hier geht. Und zwar jetzt. Wenn diese Ende der Tage die Tage sind, bevor Jesus kommt, das heißt kurz davor und Israel sich bekehrt, dann muss es ja noch passieren, gell? Dann heißt es, dann leben wir noch nicht am Ende der Tage. Ich will dieses Fass natürlich nicht aufmachen. Aber ich will euch versprechen oder euch sagen, wir leben schon am Ende der Tage. Wir leben genau in diesem Zeitraum. Ich werde das euch gleich kurz mit ein, zwei Stellen belegen. Dafür habe ich einen ganzen Exkurs gemacht im 1. Petrusbrief. 1. Petrus Kapitel 4, Vers 7. Wenn ihr euch da vertiefen wollt, könnt ihr es nachhören oder nachschauen. Ich habe da, glaube ich, einige Bibelstunden dafür verwendet, um zu entfalten, dass wir wirklich und zu zeigen, wir leben am Ende der Zeit, am Ende der Tage. Und dieser Begriff am Ende der Tage, das ist genau das, was der Hebräerbriefschreiber macht. Guck mal, wir waren da schon wieder weg, gell? Also, wieder Lesezeichen rein und wieder zurück. Und zwar wieder in Hebräerbrief. Da waren wir heute schon mal. Wisst ihr, wenn ihr das Alte Testament auslegt, ihr werdet um den Hebräerbrief einfach nicht drum kommen. Das ist einfach so voll von Auslegungen diesbezüglich. Also, Hebräerbrief, Kapitel 1. Ich hoffe, dass ihr jetzt diese Dinge auch zusammenbringt. Schaut mal, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten. Wer sind so die Propheten? Wir kennen ein paar, gell? Wer war auch ein Prophet? Okay, Mose. Was er sagt, Gott hat schon in den Propheten geredet. So, das ist nichts Neues. Es ist nichts Neues, was wir verkündigen. Das ist schon verkündigt worden in den Propheten. Vers 2. Hat er am Ende dieser Tage geredet im Sohn? Das ist am Ende der Tage. Von diesem Ende der Tage sprach Mose. Als er gesagt hat, und wenn ihr am Ende der Tage unter einer Last, und welcher Last? Unter der Last der Götzen und all diesen Dingen, wenn ihr da leidet Gott anruft, er wird euch retten am Ende der Tage. Wenn euer Herz sich zum Herrn wendet, so von welcher Last redet er da? Von welchen Götzen, doch nicht von Steinen und von diesen Dingen. Von diesem Götzendienst, den wir betreiben, in dem wir ein falsches Gottesbild haben. Und wenn wir dann zusammenbrechen unter dieser Last, wenn wir es nicht mehr ertragen, unter dem Gesetz zu sein, unter dem Fluch zu sein. Permanent den Segen Gottes sich ausgeschlossen. Und wenn wir dann zum Herrn kommen, und zwar zum Herrn, zu dem, in dem wir das vollkommene Bild Gottes haben, und diesen Herrn jetzt anrufen, am Ende der Tage. Warum? Weil erst zu diesem Zeitpunkt man Gott in dieser Weise erkennen wird, wie er war. Nämlich in der ganzen Fülle. Das ist der Zeitpunkt, an dem man jetzt Gott wirklich ganzheitlich verstehen kann. Schaut mal, er sagt, am Ende der Tage hat er geredet zu uns im Sohn. Und was hat der Sohn getan? Er hat zu uns geredet. Was hat er geredet? Er kam zu mir und sagt, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin gekommen, um das Gesetz für euch zu erfüllen. Ihr könnt es nicht erfüllen, ich tue es für euch. Oder? Er kam und brachte uns ein Evangelium, eine gute Nachricht. Und sagte, wer mich sieht, sieht den Vater in der ganzen Fülle. So am Ende der Tage, sagt Mose, am Ende der Tage werdet ihr euch zum Herrn wenden. Er sagt, sie werden zu Jesus sich wenden. Das sagt er im 5. Buch Mose 4. Nachdem er sagt, ihr wart bei dem Berg, schärft es den Kindern ein, es wird nichts bringen, ihr werdet trotzdem sündigen und dann werdet ihr zu Jesus kommen. Das hat Mose gelehrt. Seht ihr das mit mir? Geht mir zurück. Also am Ende der Tage wirst du den Herrn, deinen Gott, umkehren und auf seine Stimme hören. Auf einmal, dann wirst du auf seine Stimme hören. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Dann wirst du, wenn du dich zum Herrn wendest, wirst du in der Lage sein, es zu hören. Vorher warst du nicht in der Lage. Guck mal, vorher hörst du das Gesetz und was macht es mit dir? Furcht und Zittern. Aber er wird etwas machen. Er wird wieder zu dir reden und du wirst es hören können. Und am Leben bleiben. Ist schon Wahnsinn, oder? Das ist, Gott macht es, dass wir in der Lage sind, Gottes Wort zu hören und es sogar hören zu wollen. Wir werden das vielleicht zeigen. Ich will nicht zu arg vorspringen, deswegen nur kurz Erwähnung. Als sie es hörten, konnten sie es nicht ertragen, dann haben sie gebeten, Mose, sagst du uns. Wir können nicht das hören. Rede du zu uns. Okay? So, jetzt, aber er verheißt, es kommt eine Zeit, dann werden wir Gottes Stimme hören können. Ist schon Wahnsinn eigentlich, gell? Versteht ihr, hier geht es nicht nur die Fähigkeit, Gott wahrzunehmen. Das ist eine Sache. Wenn Gott wollte, könnten alle ihn hören. Auch ein Sünder kann ihn hören. Diese ganze Überzeugung des dreifachen Menschen, dass er geistlich gestorben ist und somit auf Gott nicht hören kann, einfach nicht biblisch, passt einfach nicht. Als Gott, als Kain Abel erschlagen hat, mit wem hat Gott geredet? Okay, mit Kain, ein Sünder, oder? Und konnte ihn hören. Schon, oder? Konnte Adam, nachdem er gesündigt hat, und Eva auch Gott hören? Konnten auch hören. Bileam, ein falscher Prophet, konnte Gott hören? Auch hören. Esel? Auch hören. Alle können hören. Wenn Gott reden will, dann wird er schon in der Sprache reden, das man nicht versteht. Darum geht es nicht. Es ist eine Fähigkeit, Gott so zu hören und bleiben. Nicht erschrecken, denn wenn Gott anfangen reden würde, wie am Berg Sinai, er würde was sagen, dann würde man umfallen. Versteht? Da kann man nicht sagen, heute habe ich Gott reden hören. Schöne Stimme. In dem Moment, wo Gott sich nur offenbaren würde und nur wenn es in einer Wolke wäre, dann, bam, kann keiner bleiben. Wie kann man also Gott hören und am Leben bleiben? Nur in Christus Jesus. Das heißt, was er uns sagen wird, deswegen kommt in 5. Mose 18, ein Propheten wie mich wird euer Gott euch senden. Auf ihn sollt ihr hören. Und auf dem Berg der Verklärung sagt Gott, auf ihn sollt ihr hören. Weil er wird euch so zu... Ich werde mich nur durch ihn euch offenbaren. Das ist der einzige Ort, wo man Gott hören kann und stehen bleiben kann. und es genießen kann. Es hören kann und sich daran erfreuen kann. Es nicht ein verzehrendes Feuer ist. Man hört dann nämlich voller Gnade und Wahrheit. Das ist doch unglaublich, oder? Und das, wenn Jesus zu uns redet, dass ihr habt nicht einen Geist der Furcht empfangen, sagt er, sondern des Friedens. Das ist deine Stimme, das ist eine andere. Diese Fähigkeit, so zu hören, das ist die pure Gnade. Und das sagt Mose, wenn ihr euch zu ihm wendet, so wendet euch zu dem Herrn. Ich weiß, er sagt noch nicht Herr Jesus Christus. Warum? Es ist noch ein Schleier. Die Zeit ist noch nicht da. Das Gesetz muss noch das tun, was es tun muss. Die Menschen glauben noch nicht an ihre Sünde. Die Menschen sind noch nicht überführt von ihrer kompletten Verdorbenheit. Sie glauben immer noch, etwas Gutes ist in ihnen. Ja, klar, nicht ganz gut, aber so schlecht auch nicht. Sie sind noch nicht von ihrer durch verdorbenen Natur überzeugt. Und darum muss das Gesetz noch wirken. Und übrigens auch heute noch muss das Gesetz noch wirken. Aber bei wem? Geht man in 1. Timotheus, Kapitel 1. Vers 8. Vielleicht Vers 5. Das Endziel der Weisung, das ist schön, ne? Das Endziel der Weisung, das Endziel der Offenbarung Gottes, das Hinweisen, das Endziel der Weisung ist aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheuchelten Glauben. Darum geht's. Dass wir da kommen, hinkommen, dass wir vor Gott mit einem reinen Gewissen, in Liebe, reinem Herzen, guten Gewissen, ungeheuchelten Glauben dastehen. Und das können wir nur im Evangelium, anders geht's nicht. Denn wir können das alles aus uns niemals hervorbringen, oder? Das ist der Punkt. Aber darum geht's. Und jetzt schaut mal, Vers 8. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn jemand es gesetzmäßig gebraucht, indem ihr das weiß, dass für einen Gerechten das Gesetz Gottes, das Gesetz nicht bestimmt ist. Das Gesetz ist für keinen Gerechten bestimmt, okay? So, gibt es irgendeinen Nicht-Gerechten? Eine Fangfrage jetzt, gell? Da ist keiner, der gerecht ist, da ist keiner, der Gutes tut, gell? Das heißt, aus Werken nach dem Fleisch gibt es keinen Menschen, der vor Gott gerecht ist. Da gibt es keinen einzigen, der gerecht ist, sagt die Schrift. So. Das heißt, das Gesetz, und somit gilt das Gesetz allen denen, um sie von ihrer Ungerechtigkeit zu überzeugen. Aber für einen Gerechten gilt es nicht. So, gibt es heute Gerechte? In Christus, unsere Gerechtigkeit. So, wenn aber wir in Christus gerecht gesprochen sind, was gilt uns nicht mehr? Versteht ihr? Es ist nicht für einen Gerechten bestimmt. Wenn ich in Christus gerecht, die Gerechtigkeit Gottes allein aus Glauben, wenn ich an Jesus glaube, bin ich vor Gott gerecht. Das ist übrigens wahr. Dafür würde ich sterben. Darüber diskutiere ich nicht. Das ist absolut wahr. So, wer an Jesus glaubt, ist von ihm gerechtfertigt. Dann heißt das, das Gesetz gilt dann demjenigen nicht. Wisst ihr, wie bescheuert es ist, sich dann wieder drunter zu stellen? Das ist. Warum? Gucken wir, was das Gesetz macht. Paulus sagt, es ist gut, nur dann, wenn man es gesetzmäßig gebraucht. Indem ihr das weiß, dass für einen Gerechten das Gesetz nicht bestimmt ist, sondern für Gottlose und Widerspenstige, für Gottlose und Sünder, für Heillose, Unheilige, Vatermörder oder Müttermörder, Mörder, Unzüchtige, Knabenschänder, Menschenhändler, Lügner, Meineige und etwas der gesunden Lehre entspricht. Er zählt jetzt den gefallenen Menschen auf. Mit all seiner Sünde. Das Gesetz ist das dann gut, wenn du das nimmst und einem Sünder, der nicht in Jesus Christus ist, seine Sündhaftigkeit dadurch offenbarst. Das ist das Gesetz. Dann ist es gesetzmäßig gebraucht. Aber wenn du einen Gerechten nimmst und permanent das Gesetz vorhältst, das ist nicht gesetzmäßig. Versteht ihr? Wenn Christen das Gesetz nehmen, um uns schlechtes Gewissen einzujagen, dann ist es nicht gesetzmäßig, denn das ist nicht gerechtfertigt. Sie dürfen nicht das Gesetz nehmen und an einen in Christus Lebenden anwenden. Aber wisst ihr, was das Problem ist? So viele haben so eine Angst, das Gesetz als für nicht mehr wirkend für uns zu akzeptieren. Weil sie Angst haben, dann handeln sie ja gegen die Schrift, gegen Gott, richtig? Weil das Gesetz ist doch gut, heilig. Also machen sie Folgendes. Sie will sagen, nein, das Gesetz, wir sind nicht gerechtfertigt durchs Gesetz. So sagen sie, richtig sagen sie. Sondern aus Glauben, richtig. Dann sind sie gläubig, aber jetzt haben wir die Kraft, das Gesetz zu erfüllen. Und jetzt müssen wir das Gesetz halten. Klingt so toll, aber man geht und stellt sich wieder unter das Gesetz. Ja, jetzt haben wir die Kraft, das Gesetz zu halten. Nein, wozu haben wir die Kraft bekommen? Unter was für einem Gesetz zu leben? Des Geistes, nicht des Buchstabens. Du kannst nicht sagen, jetzt habe ich den Geist bekommen, um den Buchstaben doch zu halten. Ah, danke Gott, dass ich jetzt wenigstens nicht allein das Gesetz erfüllen muss. Das Gesetz ist nie gegeben, um mir Leben zu geben, um mich zu verurteilen. Das Gesetz des Todes. Dann habe ich den Geist des Lebens bekommen, um das Gesetz des Todes zu erfüllen. Das ist ein Trick, um sich ein gutes Gewissen zu bekommen, aber das kriegt man da nicht. Man will, ja, jetzt, aber guck mal, so Ehebrechen, das sollte man auch nicht tun, nee, das sollte man echt nicht tun. Und Lügen ja auch nicht, nein, Gott, also müssen wir doch das Gesetz halten. Nein, also wenn du mit den Gedanken denkst, jetzt musst du doch die Gebote halten, dann bist du schuldig, alles zu halten. Da kannst du nicht anfangen, eins, das und hier nicht. Da können wir nicht sagen, ja, Sabbat gilt jetzt aber uns nicht. Versteht ihr? Da müssen wir alle am Samstag schön Sabbat feiern, aber in dieser Weise. Keine Arbeit. Alle Krankenschwester, alle Polizisten, all das, schwer. Nee? Gesetz, gefallen, egal. Ob sie Brot verdienen oder nicht, ob sie die Arbeitsstelle verlieren oder nicht. Das Gesetz tötet dann, knallhart. Dann kannst du dir nicht aussuchen, ob du arbeiten kannst oder nicht. Du darfst da nicht. Du kannst da nicht dir etwas rauspicken, ihr versteht. Das ist ein Trick, den die Christen heute machen. So ein Kniff. Sie befreien sich vom Gesetz aus Glauben und stellen sich im nächsten Schritt wieder drunter. Warum? Weil sie Angst haben, in Sünde dann zu leben. Nein, nicht, dass sie Angst haben. Sie haben Angst, die anderen würden in Sünde leben. Also muss man sie in Zucht nehmen. Wenn wir ihnen sagen, ihr seid nicht unter dem Gesetz, das gilt uns nicht mehr, dann machen sie doch das alles. Was glaubt man denn, was der Geist kann? Was für ein Vertrauen hat man in die Kraft Gottes? Was hat man für ein Verständnis? 1. Petrus, Kapitel 1. Was hat man für ein Verständnis von dem, was der Geist in uns wirken wird? 1. Petrus, lang, lang ist her. So lang, dass ich gar nicht mehr weiß, wann das war. 1. Petrus 1, Vers 2. Ich lese ab Vers 1. Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen in der Zerstreuung von Pontius, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, die auserwählt sind nach der Vorkenntnis Gottes, des Vaters, in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Ah, jetzt weiß ich wieder, schöne Bibelstunden, herrliche Wahrheiten. Das ganze Werk Gottes, der Vater, der Sohn, Heiliger Geist. Der Vater hat uns erwählt. Der Sohn hat uns mit seinem Blut gereinigt. Und der Geist, was macht der Geist uns? Er heiligt uns zum was? Zum zügellosen Leben. Er sagt, jetzt leben wir in der Gnade, in der Gesetzmäßigkeit des Geistes und jetzt könnt ihr tun, was ihr wollt, weil das Blut Jesu ist da, jetzt ist kein Problem. Egal, was du tust, du wirst eh gerettet werden. So werde ich verlästert. Manche behaupten, dass ich das lehre. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit, wenn man den Geist in uns hat, mit ihm versiegelt worden sind. Wisst ihr, in dem Moment, wenn ich sündige, was glaubt ihr, wird der Geist in mir jubeln? Wir sagen, juhu, das Blut Jesu ist da. Er wird betrübt werden und jeder von euch, der einen Geist hat und den man betrübt hat, weiß, wie sich das anfühlt. Das macht keinen Spaß. Das Leben ist trostlos. Ehrlich, das ist mein Zeugnis. Ich weiß, wenn ich den Geist betrübe, wie sich das anfühlt. Und ich weiß, wenn der Geist in mir Raum hat und wie sich das anfühlt. Das ist qualitativ wie Himmel und Hölle. Erde, Hölle nicht, Erde reicht. Himmel und Erde. Das ist so, ihr kennt es, ja? Das, wenn man Freiheit im Geist hat, wenn das nichts dazwischen steht. Und manchmal so, nein, das reicht. Der Geist wird uns nie, nie dazu bringen, Dinge zu tun, die Gott nicht wohlgefallen. Aber interessanterweise glauben Menschen nicht an, ja, glauben nicht, das ist, überlegt mal, sie vertrauen nicht, dass Gott durch den Geist uns zu bewahren vermag, bis zum Tag der Ankunft Jesu Christi. Sie glauben nicht, dass seine Kraft, die uns von den Toten auferweckt hat und uns von seinen Sünden gereinigt hat, genügt, um uns ans Ziel zu bewahren. Nein, da müssen wir schon selber dazu etwas beitragen. Das reicht nicht. Da muss man sich halt schon doch immer anstrengen. Nach welchen Maßstäben? Ja, steht doch geschrieben. Zack, wieder um das Gesetz. Und wisst ihr was? Und das in einer Unwissenheit. Und man merkt nicht einmal, dass man auf diesem Weg sich von der Gnade wieder entfernt. Galaterbrief. Ich habe euch schon mal gesagt, es ist schwerer, Anführungsstrichen, es ist schwerer, im Glauben zu leben, als unter dem Gesetz. Schwerer in dem Sinne. Es ist einfacher, sich zwei Tafeln hinzuhängen, morgens aufzustehen und sagen, ach, das muss ich nicht tun, das darf ich nicht tun, das stattdessen 10 Punkte muss ich mir merken. Es ist schwerer, jeden Tag in der Abhängigkeit mit dem Herrn zu leben und sagen, Herr, was willst du? Das bedarf tagtäglichen Kommunikation, tagtäglichen Abhängigkeit. Es braucht mehr Glauben, im Geist zu leben, als nach dem Gesetz. Nach dem Gesetz brauchst du kein Glauben. Nur nicht vergessen und schön tun. Fertig. Und die Regeln sind klar. Versteht ihr? Sind klar. Aber jeden Tag zu sagen, Herr, jede Situation, sein Leben, die vor Gott zurückzubringen, in seiner Abhängigkeit, in seiner Gnade zu bleiben, das ist ein Glaubensakt, das ist ein Glaubenskampf, den wir kämpfen, den guten Kampf des Glaubens, das ist, was die Schrift sagt. Von daher ist es weit einfacher, unter das Gesetz wieder zurückzurudern. Im Galaterbrief, Kapitel 3 zuerst. Unverständige Galater, er redet zu Christen. Unverständige Galater, er redet davon, dass sie, sagt, oh, wieso seid ihr so unverständlich? Wieso? Ich habe das noch milde ausgedrückt, Unverständige. Wer hat euch bezaubert? Also er sieht das als einen Zauber an. Denn Jesus Christus, als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde, so, man hat euch doch das Evangelium von Jesus vor Augen gemalt. Ihr habt doch gesehen, was das bedeutet, gell? Und dann sagt er, schaut mal. Nur dies will ich von euch wissen. Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus Kunde des Glaubens? Wie habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Musstet ihr etwas dazu tun? Oder habt ihr an das Evangelium von Jesus Christus aus der Kunde des Glaubens, allein aus Glauben, nicht aus Werken? Wann kam der Geist? Und es ist offensichtlich, doch aus der Kunde des Glaubens. Und da, jetzt ist die Frage, die Logik. Wenn ihr den Geist bekommen habt, nicht weil ihr bestimmte Dinge getan habt, sondern weil ihr einfach geglaubt habt. Was glaubt ihr? Wie sollt ihr weitermachen? Wenn ihr weitermacht, werdet ihr die Wirkung des Geistes dann erst dann bekommen, wenn ihr bestimmte Dinge tut? Versteht ihr? Wenn ihr schon in eurer Sünde, in eurer Abartigkeit, den Heiligen Geist erst dann bekommen habt, als ihr geglaubt habt und nicht in eurer Anstrengung. Was glaubt ihr? Wie viel mehr, also glaubt ihr dann, wenn ihr aber jetzt Christen seid, braucht ihr dann Werke, um den Heiligen Geist zu erleben? Ich verstehe die Logik. Wo ist unwahrscheinlicher, den Heiligen Geist zu bekommen? Während man Christ ist oder wenn man kein Christ ist? Vorher, oder? Da war man so verstrickt in Sünde. Da war man noch nicht Kind Gottes. Wenn er sagt, wenn der Glaube da schon gereicht hat, wie viel mehr wird er dann da reichen? Nein, der Glaube, aber hier müssen Werke hin. Die Werke waren wieder beschneiden, wieder die alles Dinge tun, Kleidung, Essen, Trinken, all diese Dinge. Da sagt der Vers 3, so unverständigt Nachdem ihr im Geist empfangen habt, wollt ihr im Fleisch vollenden. So Großes habt ihr vergeblich erfahren, wenn es wirklich vergeblich ist. Er hat noch Hoffnung für die. Der euch nun den Geist darreicht und Wunderwerke unter euch wirkt. Tut er das aus Gesetzeswerken oder aus der Kunde des Glaubens? Und dann kommt die ganze Geschichte Abrahams, die spare ich jetzt. Aus Glauben, nicht aus Werken. Jetzt geht Kapitel 5 und damit verlassen wir wieder Galaterbrief. Kapitel 5, Vers 1. Ein so wichtiger Abschnitt, Freunde. Für die Freiheit hat Christus euch frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch das Joch der Sklaverei belasten. Was ist Sklaverei? Gesetz. Bei Paulus ist Sklaverei Gesetz. Das heißt, wisst ihr warum? Warum ist Gesetz Sklaverei? Du musst. Du kannst, Sklave steht morgens auf und sagt, oh, kein Bock heute arbeiten zu gehen. Sagt er zu seinem Herrn, du, nimm heute frei. Steht mir zu, ich habe noch 28 Tage Urlaub. Da sagt der Sklaventreiber, das war's. Das ist, man ist nicht frei. Du kannst nicht sagen, oh, diese Arbeit, ich hätte gern heute zu Hause gearbeitet, nicht auf dem Feld. Der Sklave hat keine Freiheit zu entscheiden, ob es tut oder nicht. Er muss es tun. Das ist Gesetz. Deswegen bezeichnet er das Gesetz als Sklaverei. Du bist dazu verpflichtet. Okay? Du hast keine andere Wahl. Ja. So. Was ist der Unterschied von Sklave des Gesetzes und Sklave Christi oder Sklave Gottes? Wir haben die Freiheit, ihm zu dienen. Das ist die. Wir dienen ihm, aber nicht als Sklaven in dem Sinne, wir müssen. Stell euch, ich muss heute Jesus dienen. Ich konnte ihm nicht dienen. Wisst ihr warum? Weil ich versklavt war unter dem Gesetz und der Sünde. Ich konnte ihm nicht dienen. Ich durfte nicht mal ihm dienen. Unmöglich war es, ihm zu dienen. Jetzt hat er mich frei gemacht, dass ich nicht nur dienen will, sondern auch dienen kann. Das ist, wenn Paulus davon redet, von Sklaven, dann sagte er, ich rede nach menschlicher Weise. Wie das Bild sonst nicht. Weil wenn wir von Sklaven denken, oh, ich muss. Er redet aber von einer anderen, von Knecht Christi. Und das ist ein weit besserer Begriff. Und er hat nichts mit der Sklaverei, römische und was weiß ich, sondern ich bin ein Sklave, der, nachdem er freigemacht worden ist, hingeht und sagt, mach mir ein Ohrring. Kennt ihr die Stelle? Da soll man so einen Pflock durchrahmen lassen. Nicht so, das war schon damals so. Ja. Ich hatte aber heute einen Pflock. Gibt es welche, gell, die so Löcher da haben. Sondern der freiwillig sagt, ich will freiwillig dir dienen, will bleiben. Das ist das Bild. Die Freiheit, die wir haben die Freiheit, Jesus dienen zu können und zu dürfen. Das ist die Freiheit. Es ist nämlich nicht selbstverständlich, dass man das kann. Selbst wenn man wollte, ich elender Mensch, ich würde so gern, aber ich kann es nicht. Ich würde ihm gern so dienen, aber mit meinem Leben mache ich permanent das Gegenteil. Und der hat uns frei gemacht, dass wir das tun können. Frei von der Macht der Sünde, frei von der Macht des Teufels, frei von der Macht des Gesetzes, des Fleisches. Ich lese aber euch weiter. Lasst mich Vers 2 lesen. Kapitel 5. Siehe ich, Paulus, sage euch, dass Christus euch nichts nützen wird, wenn ihr euch beschneiden lässt. Die sagen, wir haben Jesus, wir glauben an Jesus. Und dann sagt er, Jesus wird euch nichts nützen, wenn ihr euch beschneiden lässt. Warum? Wie kommen sie auf den Gedanken? Weil die Lehrer ihnen gesagt haben, ja, Jesus, gut, natürlich brauchen wir Jesus. Und er ist ja für uns gestorben, für unsere Sünden. Aber wenn wir nicht das Gesetz halten, dann bringt uns Jesus nichts. Und Paulus sagt, Jesus bringt euch nichts, wenn ihr das Gesetz halten wollt. Das ist das Problem. Versteht ihr? Die Leute kommen nicht und sagen, Jesus stimmt gar nicht, die Erlösung ist allein aus dem Gesetz. Ihr müsst das Gesetz halten, sonst könnt ihr Gott nicht Gerechtigkeit bekommen. Das sagen sie gar nicht. Nicht so. Sie kommen und sagen, ja, richtig, Christus, Evangelium, ja, Erlösung, Jesus. Aber, hey, wenn du Jesus hast, aber das tust, das tust, das nicht tust, das nicht tust, kommst du nicht in den Himmel? Wir nennen das unter Jesus Plus oder Jesus Minus. Das heißt, wenn du zu Jesus etwas dazu tust, ein Wort, und wenn du von diesem Evangelium etwas wegnimmst, ein Wort, dann sagt die Schrift am Ende der Offenbarung, wie es ausgeht. Wenn wir zu diesem Evangelium etwas dazu tun, dann sagt Paulus, er sei verflucht. Richtig? Er sei verflucht. Warum? Weil in dem Moment stellt man sich wieder unter den Fluch. Und das ist das Gesetz. Und darum sagt er hier, ich bezeuge aber, noch einmal, er wird nicht müde, sagt es noch einmal jedem Menschen, jedem, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerechtfertigen werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Harter Ausdruck. Er zeigt ihnen die Konsequenz. Er sagt, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Du stellst dich unter das Gesetz oder du stellst dich unter die Gnade. Beides geht nicht. Du kannst nicht eins nehmen und das andere nehmen und beides versuchen zu harmonisieren. Du kannst eben nicht sagen, Gnade Jesus, aber und zurück und einen Teil vom Gesetz müssen wir doch halten. Versteht ihr? Das ist was, wo ich herkomme, warum ich euch das zeige. Wir können nicht als Christen sagen, ja, Jesus, Sabbat nicht, Reinheitsgebote nicht, also Zaun auf dem Dach auch nicht. All diese Gebote gelten uns nicht. Und auch noch nicht alle 10 Gebote, aber die. Und dann machen wir wie viele Gebote draus? 9, die anderen 8, je nachdem. Es geht nicht. Also seht ihr mit mir, was die Schrift sagt. Wenn du denkst, dass du zu Christus noch ein anderes Gebot halten musst, ich nehme es mal ganz krass. Es gibt eine Gemeindebewegung, die sagt, wenn wir den Sabbat nicht halten, werden wir nicht gerettet werden. Ich sage nicht, wer sind, ihr denkt es euch. Hat was mit Sabbat zu tun. So, das ist eine, und die leugnen nicht das Erlösungswerk Jesu Christi. Gar nicht. Aber sie sagen, wenn man das nicht bewahrt, dann kommt man, und die zitieren Bibelstellen aus der Offenbarung, vor allem, weil man den Sabbat erhält und so weiter, gell? Okay, so, also dann bedeutet das Gesetz wieder. So, die Frage ist, meint die Schrift dann das Sabbat das Gesetz? Und dann müssen wir allein verständig sein und sagen, kann doch gar nicht sein, weil wer das Gesetz halten will, der geht verloren. Kann ja gar nicht sein, weil das ist doch ein Widerspruch in sich. Wenn Paulus sagt, wenn wir das machen sollen, dann würden wir rausfallen aus der Gnade. Also was sagt die Schrift dann, wenn die Bibel dann mal sagt, die halten meine Sabbate, von welchem Sabbat hält? Dann muss ich mich fragen, von welchem Sabbat ist da die Rede? Von welchem? Von der wahren Ruhe, von dem Schabbat Christi. Hebräerbrief erklärt es doch. Es gab früher einen Schabbat, den hat Joshua nicht hineingebracht. Es gibt heute eine neue Ruhe. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstärkt euer Herz nicht und kehrt in diese Ruhe, in diesen Sabbat, in den Schabbat rein. Das heißt, es ist die Ruhe Jesu. Nicht. Und wer also diese Ruhe Jesu verleugnet, der wird nicht gerettet werden. Die wollen den Schabbat halten und machen genau das Gegenteil. Sie entfernen sich aus der wahren Ruhe, indem sie die irdische Ruhe versuchen zu halten. Was für ein Irrtum. Was für ein... Also versteht ihr? Das Wollen haben sie schon und scheinbar das Richtige und genau das Gegenteil passiert. Die sagen nicht, oh, lass uns sündigen, Sabbat ist bescheuert. Das ist nicht das Problem. Sie erkennen nicht die wahre Bedeutung zum Beispiel des Schabbat. Und dass Jesus gekommen ist und als er den Schabbat nicht gehalten hat nach ihren Verständnissen, dass er gesagt hat, hier ist einer, der größer ist als der Schabbat. Ich bin der wahre Schabbat. Hier geht es doch nicht, ob man einen Esel aus der Grube ziehen darf oder nicht, eine Frau heilen kann oder nicht, ob man da Essen pflücken darf oder nicht. Das ist doch nicht, ob man arbeiten darf oder nicht. Hat er mit Absicht das immer gemacht, gell? Ihr wisst, dass Jesus immer mit Absicht am Sabbat gearbeitet hat. So witzig, echt. Also wenn die manche meinen, dass Jesus so harmonievoll immer war, hingehen und hingespuckt, auf die Erde gerührt und jeder wusste Arbeit. So macht man Lehm.
Oder am Sabbat durch ein
Ehrenfeld. Ja. Dann einen Lehmklumpen genommen, auf die Augen geschmiert, um zu heilen. Das war Arbeit, für sie war es Arbeit. Und ein anderes Mal hat er gesagt, werde sehend, und er wurde sehend. Er braucht das Klumpenmehl gar nicht. Er hat es nur gemacht, um zu arbeiten. Dann hat er Erden gepflückt, die Jünger erlaubt, die Erden. Für sie war das Erden sammeln, Müsli-Riegel machen. Das war, das macht alles mit Absicht gemacht. Ja, einfach zu zeigen, Freunde, ihr falsches Verständnis von Sabbat. Also mir geht es hier, dass wir diesen Abschnitt sehr ernst nehmen, weil dieser Abschnitt sehr klar zeigt, ihr seid aus der Gnade gefallen. Das, man entfernt sich und entzieht sich der Gnade. Warum? Entweder sagst du Gnade, und Gnade bedeutet unverdient aus keinem Werk. Das ist Gnade. Oder du sagst Werk, du musst dich einfach entscheiden. So, versteht ihr, du musst dich entscheiden. Rein theoretisch würden beide Wege zur Gerechtigkeit Gottes führen. Rein theoretisch würden sie führen. Das heißt, wenn du einfach hinkriegst, dein Leben lang alle Maßstäbe gehalten haben, ohne jemals einen Fehler begangen zu haben, kannst du vor Gott gerecht dastehen. Das hat einer geschafft. Echt, einer hat es echt geschafft. Jesus. Der hat wirklich sein Leben lang immer gelebt und komplett das hat er gemacht. Okay? So, mach das nach. Und dann kannst du in den Himmel. Da brauchst du Glaube nicht, da brauchst du alles nicht, brauchst du Jesus nicht, Evangelium brauchst du nicht, mach das, fertig. Aber dann sei konsequent. Ich kann dir schon mal prophetisch sagen, ich sehe dich nicht im Himmel dann. Weil es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Oder du sagst, ich krieg's nicht hin und ich brauche allein die Gnade und ich glaube, dass Jesus alles für mich getan hat, dann hast du das. So, entscheide dich. Aber nicht Kuddelmuddel, beide Dinge. Das machen meine Freunde immer wieder. Ich staune und ich denke, das sage ich ganz ehrlich, es gibt kaum ein Volk, das den Juden so ähnelt wie Russlandsdeutsche. Ja. Finde ich. Das ist meine, aber das sage ich als Russlandsdeutscher. Und ich, die so Gott lieben, so bibeltreu sind, so und so aber das Evangelium verleugnen, indem sie so sehr das Gesetz lieben und meinen, wenn sie Dinge des Gesetzes halten, und das zieht sich durch bis in Erziehung, das zieht sich durch bis in die Art und Weise, wie wir leben, wie wir alles machen, Schule und all das, das zieht sich überall durch. Man redet von Gnade und all diesen Dingen, aber wenn es darum geht, ist immer Werke. Und man wird beurteilt nach Werken, gemessen nach Werken. Leistung, Leistung, Leistung. Und ganz ehrlich, kein Unterschied zu dieser Welt. Weil da zählt was. Leistung. Hast du was, dann bist du was. Und wenn du nichts hast, bist du nichts. Aber im Reich Gottes hast du nichts, dann bist du was. Hast du nichts, dann hast du alles. Ich bin so froh, dass ich zum Reich Gottes gehöre. Unglaublich. Ich bin so froh. Junge, bin ich froh. Zurück zu Mose, und dann sind wir gleich fertig. Erwin hat mir gesagt, ich darf heute nur Kapitel 4 machen. Hat es mir erlaubt, nicht weiterzugehen. Möchte ich noch mit euch kurz anschauen. Also, eine Sache möchte ich euch noch kurz zeigen. Vers 31. Auf welcher Grundlage, warum wusste Mose, oder wieso konnte das prophezeien? Wieso konnte er sowas damals schon verheißen, gell? Er wusste ja, sie kriegen es nicht hin, dann werden sie Gott so am Ende der Tage, nämlich wenn Jesus kommt, werden sie ihn anrufen vom ganzen Herzen, der Schleier wird weggetan, sie kommen zum Glauben. Und warum wusste er das? Schaut mal Vers 31. Denn ein barmherziger Gott ist der Herr, dein Gott. Er wird dich nicht aufgeben und dich nicht vernichten und wird den Bund deiner Väter nicht vergessen, den er ihnen geschworen hat. Zwei Dinge, warum er so sicher war, dass das passieren wird. Zwei Dinge. Das erste, weil er wusste, wer Gott ist. Denn Gott ist ein gnädiger und barmherziger. Wo hat er ihn so kennengelernt? Ja, als er gesagt, Gott, ich will deine Herrlichkeit schauen. Von der Paulus sagt, die Herrlichkeit, die übersteigende Herrlichkeit, die noch nicht verherrlicht genug ist. Mose, du kannst mich nicht schauen, du wirst sterben, aber ich zeige dir etwas von mir, was du sehen kannst, um leben bleiben kannst. Dann zeigt er seine Herrlichkeit. Und was sieht er? Gnädig und barmherzig ist. Was sah er? Wen sah er da? Wer ging an ihm vorüber? Christus. Denn wer mich sieht, sieht den Vater. Gott hat seinen Sohn Mose gezeigt in der Felsspalte. So konnte Mose Gott schauen und leben bleiben, weil da sah er nämlich Gnade. Dass Gott sagt, in Christus darf Mose mich schauen. In Christus darf Willi mich schauen. In Christus werde ich mich schauen. In Christus, alle ihr dürft ihn schauen. Nur in ihm und durch ihn können wir ihm nahen. Wir sehen ihn, Gott sieht uns durch Christus. Uns kann nichts passieren, weil das der Ort der Gnade ist. Nicht der Werke, der Gnade. Und Mose wusste das. Guck mal, er verkündigt ihn schon da. Wisst ihr was, ihr werdet Gott anrufen. Ihr werdet endlich mal begreifen in eurer Not, wer Jesus der Herr ist. Dann werdet ihr ihn anrufen und dann werdet ihr die Gnade bekommen. Schon Wahnsinn. Schon Wahnsinn. Und jetzt warum? Das erste war, weil Mose wusste, auf welche Grundlage man gerettet wird. Und zwar auf der Grundlage der Gnade Gottes. Auf der Grundlage seiner Barmherzigkeit. Barmherzigkeit bedeutet was? Gott rechnet uns nicht das zu, was wir verdienen. Wir verdienen den Tod. Das ist Gerechtigkeit. Barmherzigkeit ist, Gott macht es nicht. Wenn er barmherzig ist, dann in seinem Herzen sagt er, ich will ihn nicht vernichten. Und dann schafft er eine Möglichkeit, wo er mich nicht vernichten kann und seine Gerechtigkeit trotzdem existieren kann. Er kann sich nicht widersprechen, nicht verleugnen. Also sagt er, okay, Sünde muss bezahlt werden, Gerechtigkeit hergestellt, Barmherzigkeit geübt werden, Mensch gerettet, also ich nehme die Schuld auf mich, beziehungsweise der Sohn sagt, ich nehme es auf mich. Keine neue Erkenntnis, aber das ist Evangelium. Ich will euch nämlich sagen, von Anfang an Römer, Kapitel 3, Vers 21, die Gerechtigkeit Gottes nicht durchs Gesetz, aber bezeugt durchs Gesetz und die Propheten. Seht ihr, dass das hier bezeugt wird dadurch? Und die letzte Sache für heute und dann ist Schluss. Und auf welcher Grundlage kann er diese Gnade ihnen geben? Auf welcher Grundlage kann er die Barmherzigkeit? Nur nebenbei, Barmherzigkeit und Gnade ist in der Bibel synonym. Man kann es austauschbar verwenden. Es beschreibt aber zwei Aspekte. Gnade ist etwas, ich bekomme, was ich nicht verdiene. Und Barmherzigkeit, ich bekomme nicht, was ich verdiene. Das ist Gnade und Barmherzigkeit. Beides aber ist eins, nämlich deine und meine Erlösung. Okay? Gnade ist, Gott gibt mir etwas, was ich nicht verdiene, nämlich Leben, und gibt mir nicht, was ich verdiene, nämlich Tod. Ja, das ist Barmherzigkeit. So, nur dass die Differenzierung ein bisschen von diesen beiden Begriffen. Aber letztendlich werden sie sogar manchmal synonym verwendet und meinen, dass beides, das steckt einfach beides in diesen beiden Begriffen einfach drin. Aber auf welcher Grundlage? Warum? Warum würden sie ihn Gott anrufen? Gott hat gesagt, wenn ihr meinen Bund brecht, gell, und später wird er sagen, dann war es das, gell? Auf welcher Grundlage wird aber sich ihn annehmen? Schaut mal. Und wird den Bund deiner Väter nicht vergessen. Welcher Bund ist das? Der erste Bund von Abraham, Isaak und Jakob. Und wisst ihr, dieser Bund ist kein Gesetz. Denn Abraham hatte Gottes Gerechtigkeit zugesprochen, allein aus Glauben. Gott wird sich seinem Volk, Freunde, nicht durch das Gesetz wieder annähern. Nicht durch das Gesetz wird er sie wieder. Und sie werden zu Gott kommen, am Ende des Tages sagen, es tut uns leid. Und Gott sagt, okay, versuchen wir es noch einmal. Machen wir wieder noch mal wieder ein Gesetz, wieder ein Tempel, wieder opfern. Ob es beim zweiten Mal dann besser wird. Ich bezweifle das. Das ist der Punkt, es funktioniert nicht. Es hat damals nicht funktioniert, darum gibt es keinen Sinn, nochmal in der Zukunft Israel wieder an die Tagesordnung zu bringen und jetzt einen zweiten Versuch mit ihnen zu starten. Macht keinen Sinn. Der einzige Weg ist, der Bund, der eigentliche Bund. Guck mal, welcher Bund ist er wichtiger, der erste oder der zweite? Was würdet ihr sagen, der erste oder der zweite? Also, ja. Was ist der, von welchem ersten Bund rede ich? Ja. So. Genau, mit wann hat der Bund, Gott diesen Bund geschlossen? Mit Abraham war, ja? Das ist der erste Bund. Der Bund der Väter mit Abraham, Isaac und Jakob. Er hat diesen Bund geschlossen mit Abraham, Isaac und Jakob. Und hat Abraham gesagt, Abraham, ich schließe mit dir einen Bund. Und wie hat das gemacht? Abraham musste pennen gehen. Und dann hat Gott halt alles selber gemacht. Und als er aufgewacht war, war es erledigt. Hat Gott warum das gemacht? Abraham, du brauchst dazu nichts tun. Ein einseitiger Bund. Als Jesus auf diese Welt kam, hat er diesen Bund ratifiziert. Wir können anders sagen, eingesetzt, in Kraft gesetzt. Er hat diesen abrahamitischen Bund bestätigt. Es ist kein neuer Bund in dem Sinne, dass er komplett neu ist, sondern dieser neue Bund ist der abrahamitische Bund, der jetzt in Kraft kommt. Dann kam aber ein zweiter Bund. Jetzt ist natürlich die Frage, von wo wir rechnen. Und der zweite Bund ist das Gesetz. Und was sagt die Schrift? Was sagt Paulus? Galater Kapitel 4. Das Gesetz kam aber daneben hinzu. Zu was daneben? Zum dem ersten Bund. Damit dieser erste Bund erst überhaupt richtig verstanden, groß gemacht wird, warum allein aus Glauben, kam das Gesetz dazu. Aber mit wem hat Gott diesen Bund geschlossen? Mit wem hat Gott den zweiten Bund geschlossen? Mit Abraham, Isaac und Jakob? Nein. Mit Mose. Geht mal Kapitel 5, das zeige ich euch noch und dann ist Schluss für heute. Kapitel 5, Verse 2 bis 4, bis 3. Freunde, wichtig. Der Herr, unser Gott, hat am Horeb einen Bund mit uns geschlossen. Nicht mit unseren Vätern hat er diesen Bund geschlossen, sondern mit uns, die wir hier heute hier alle am Leben sind. Mit wem hat Gott das Gesetz beschlossen? Wichtig ist, nicht mit den Vätern. Warum? Weil die Verheißungen der Väter alle an den Glauben gebunden waren, nicht ans Gesetz. Versteht ihr? Das heißt, Gott hat dem Abraham, Isaac und Jakob versprochen, Land, Nachkommenschaft, Erbe, das hat er geknüpft an nicht Werke, sondern Glauben. Das sind Glaubensverheißungen. Denn mit dem Nachkommenschaft, also mit Israel in der Wüste, mit Mose und dem Volk, hat er einen anderen Bund geschlossen. Und zwar aus Werken. Und was hat er verheißen? Land, Nachkommenschaft, Erbe. Richtig? Und wenn wir das nicht verstehen und das nicht alles in einen Topf werfen, wenn wir glauben, dass die Verheißungen Abraham, Isaac, Jakobs die gleichen sind wie Moses und dem Volk Israel, dann vermischen wir Dinge, die nicht zusammengehören. Dann glauben wir, darum glauben noch viele, ja, aber Gott hat ihnen doch gesagt, sie kriegen Land und die kriegen doch Nachkommen. Da muss doch er das auch alles erfüllen. Da sind geistliche Verheißungen. Die kriegt man aus Glauben. Und darum lebte Abraham in Zelten, weil er wusste, dieses Land ist doch nicht auf dieser Erde. Und Isaac und Jakob auch. Aber das Land, das irdische Land, hat Gott ans Gesetz gebunden. Und das Gesetz bedeutet, wenn du das hältst, dann kriegst du es, richtig? Wer kann es machen? Welche Hoffnung hat Israel dann nach dem Gesetz? Welche? Ja, wenn sie alles das Gesetz halten, dann kriegen sie Land. Ich spürt, worauf ich hinaus möchte. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und dann sage ich, aber ist doch verheißen. Guck genau, was verheißen ist. Wann wurden Verheißungen ans Gesetz gebunden und wann wurden Verheißungen an einen Glauben gebunden? Auf welche Verheißungen können wir hoffen, die ans Gesetz gebunden sind? Niemals doch, die an den Glauben gebunden sind. Könnt ihr mit mir differenzieren? Aber versteht ihr, wenn man ein bisschen, verzeiht mir, unmündig liest, undifferenziert liest, wie man alles in einen Topf schmeißt und dadurch einen Anspruch erhebt, der aber gar nicht haltbar ist vor Gott, überhaupt nicht haltbar ist. Wie gut, dass wir einen gnädigen, barmherzigen Gott haben, der aufgrund des Bundes mit Abrahams, Isaac und Jakobs uns segnet. Denn wenn wir genauso glauben wie Abraham, dass Gott Tote lebendig machen kann, dann sind wir Abrahams Nachkomme und somit Kinder und Erben. Richtig? So. Wir sind Abrahams Nachkommen. Wessen Nachkommen sind wir nicht? Moses. Ich will nicht Moses Nachkommen sein. Dann müsste ich unter dem Gesetz sein. Das wäre nichts für mich. Für mich nichts. Wird nicht funktionieren. Okay. So, im Groben, Kapitel 4. Ab nächstes Mal gehen wir weiter. Und dann, wie gesagt, hoffe ich, euch einige. Ich werde nächstes Mal so diesen Überblick machen, dass wir wissen, wo was kommt. Und dann werde ich ein paar entscheiden, welche wir ein bisschen genauer angucken. Wie gesagt, jedes Einzelne werden wir nicht im Einzelnen durcharbeiten können. Aber ich gucke mal, wie wir es weitermachen. Ich möchte beten. Und jetzt danke sagen für den Vormittag, für die Erhörung der Gebete, für das Durchhalten, für die Kraft. Aber Herr, wenn wir die Herrlichkeit des Evangeliums schauen, da vergisst man all das Körperliche, sondern das so herrlich ist. Und das gibt die Kraft. Das ist die Kraft, die gute Nachricht des Evangeliums. Ich danke dir dafür und ich bitte dich, Herr, dass über dem Verstehen hinaus, dass diese Herrlichkeit in den Herzen der Zuhörer das bewirkt, wozu du das Wort gesandt hast. Und das wird es tun. Ich danke dir dafür. Amen.